Frische Sicht, Presseportal für unabhängigen Journalismus.
Ich darf heute mit Andreas Rico Schweter sprechen. Herr Schweter ist IT-Unternehmer aus Bremen und ich darf sagen, er ist ein Corona-Opfer oder Opfer der Infektionsschutzmaßnahmen, bloß nicht in dem Sinne, wie man es eigentlich denken würde. Denn Herr Schweter hat durch seine Maskenbefreiung Probleme beruflicher Natur bekommen und daraufhin ein Video publiziert, über dessen Inhalt wir jetzt sprechen werden. Und bevor wir jetzt aber richtig einsteigen, Herr Schweter, ich würde Sie bitten, einfach ein paar Worte zu Ihrer Person zu sagen.
Ja, mein Name ist Andreas Rico Schweter, ich lebe in Worpswede, arbeite in Bremen, habe dort ein Systemhaus mit einem Geschäftspartner zusammen. Die Firma gibt es seit 1,5 Jahren. Ich bin auch noch Lehrer für Kundalini-Yoga, unterrichte einmal die Woche und bin 55 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Söhne. Und ich kann sagen, ich bin Aktivist der ersten Stunde. Als die Corona-Maßnahmen losgingen, habe ich eben sehr schnell gemerkt, dass da was nicht stimmt und bin in Aktion getreten und habe eine Geschichte, dass ich eben zum Beispiel diverse Bürgerinitiativen gegründet habe. Ich habe einen Betriebsrat gegründet, war dort Vorsitzender in einem Konzern und habe mich immer auch in Aktion gekommen. Ich merkte, da muss was passieren und ich bin eigentlich recht ruhig und möchte eigentlich einfach nur mein Leben leben und aber es gibt einfach Situationen, wo ich dann merke, das geht nicht. Da muss ich rauskommen und da muss ich kämpfen. Und so eine Situation ist jetzt da.
Und wenn ich fragen darf, aus welchem politischen Spektrum kommen Sie? Oder was ist so Ihr politischer Hintergrund? Könnten Sie mir da noch ein paar Worte sagen?
Ja, ich war Mitte der 80er Jahre in Kassel bei den Grünen engagiert. War dort, kann ich sagen, Basisdemokrat. Ich war ein Fundamentalist. Ich fand die Rotation toll und ich fand Trennung von Mandat und bin für diese Werte eingestanden. Dann habe ich mit den Grünen Krise bekommen, als Fischka den Jugoslawienkrieg anfing und damit wirklich für mich die Grünen ein No-Go waren. Und habe dann die Linken gefunden bin dann Zeit damit mitgelaufen, fand toll, was sie gemacht haben als Opposition. Und jetzt stehe ich an einem Punkt, seit einigen Jahren schon, kann ich sagen, 2, 3 Jahren, wo ich sage, links und rechts, was soll das Ganze? Das führt dazu, dass wir uns nur polarisieren, dass wir gleich in Schubladen gesteckt werden. Für mich gibt es kein Links und kein Rechts mehr. Ich fühle mich keiner Partei zugeordnet. Ich engagiere mich. Ich habe mich auch im Ort in der Bürgerinitiative unserer Worpswede zur Aufklärung des Nationalsozialismus im Ort engagiert, eine Webseite gemacht und habe da über Ferdinand Krogmann in Amazon eine lange Rezension geschrieben. Da kann man mich nachlesen, da kann man sehen, wie ich über diese Themen denke. Und ich bin ein Freidenker, kann ich sagen.
Und jetzt ist ja die Situation zustande gekommen, dass Sie sich eben sehr Corona-kritisch engagieren, auch die Demonstrationen von Querdenken besucht haben in Berlin und in Leipzig. Und nun haben Sie in Ihrem Video thematisiert, dass Sie beruflich vernichtet wurden aufgrund der Tatsache, dass Sie sich eben Corona-kritisch engagiert haben. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie mit einem Freund, einem Kollegen ein Unternehmen gegründet haben, eine GmbH, soweit ich das richtig verstanden habe.
Book AG, genau.
Ja. Und Book AG. Und nun ist tatsächlich der Fall eingetreten, dass Sie aus dieser GmbH und Co. KG ausgeschlossen wurden. Könnten Sie mir mal genau erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Da muss ich mal ausholen und von dem Konstrukt erzählen. Und zwar, ich betreue seit 15 Jahren eine große Anwaltskanzlei in Bremen als IT-Administrator in verschiedenen Zusammenhängen. Anfangs war ich angestellt. Zuerst war ich selbstständig, dann war ich angestellt. Und vor 2 Jahren habe ich gesagt, ich möchte wieder selbstständig werden. Und da hat mir die Kanzlei angeboten, um mich zu halten auch, weil sie meine Arbeit schätzten, wurde mir wieder auch gesagt, dass sie mich unterstützen, mir eine Firma aufzubauen, mir eine GmbH aufzugründen, dass ich halt ein entsprechendes Fundament habe, rechtlich gesichert, um halt da entsprechend erfolgreich zu werden. Und damals habe ich gesagt, vor 1,5 Jahren, gut, das hört sich gut an, ist ein tolles Projekt und ich würde gerne einen Freund dazu holen, der auch eine eigene Firma hat. Wir haben uns davor vertreten gegenseitig, ja, IT-mäßig. Er macht immer Telefonie. Und den haben wir damit reingenommen, wurde auch Geschäftsführer, also 2 Geschäftsführer. Mhm. Und haben auch 3 stille Teilhaber, 3 Kommanditisten, die Anwälte dieser großen Kanzlei sind. Ja. Mhm. Und ja, so, das ist das Konstrukt der Firma. Und jetzt ist es so, dass ich kam von der Demonstration von Leipzig zurück, war Samstag dort gewesen, war bewältigt von der Erfahrung dort und bekam Montag früh eine Streamer-Nachricht, eine Textnachricht von meinem Kollegen, der mitteilte, dass jetzt an unserer Bürotür ein Schild hängt, Zutritt nur mit Maske. Mein Kollege weiß, wie ich drauf bin, dass ich keine Maske trage, er weiß, ich habe einen Test. Und da habe ich natürlich zurückgeschrieben, du hör mal, ich habe einen Test, ich trage keine Maske, tut mir leid. Ne? Mhm. Dann hat er geantwortet, ja, dann bitte ich dich, wenn du ins Büro kommst, sag eine halbe, dreiviertel Stunde vorher Bescheid, dann verlasse ich und mein anderer Kollege, wir sind 3 im Büro, das Büro, dass du nicht uns und unsere Familien gefährdest. Ne? Mhm. Und das hat er, dann habe ich dann zurückgeschrieben, okay, ich sehe, dann lass das nicht, dann habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt erstmal eine Woche Urlaub, ich habe Überstunden, ich hatte vor kurzem Urlaub gehabt, habe dann Urlaub gearbeitet, nehme ich mir jetzt nochmal eine Woche frei. Habe ich Zeit, nochmal das Ganze nachzudenken, mein Kollege auch. Und das habe ich dann gemacht. Und dann bekam ich kurze Zeit später Anruf von einem der Anwälte von der großen Kanzlei, einer der stillen Teilhaber. Und er sagte, Herr Geschweder, bei Ihnen gibt es Probleme. Und ich hörte raus, dass mein Kollege ihn angerufen hatte. Und er sagte, von wegen, habe ich gleich gefragt, ich muss Sie fragen, waren Sie in Leipzig auf der Demonstration dabei gewesen? Mhm. Da habe ich gesagt, ja. Das war ich. Ne? Und ich habe auch gleich gesagt, ich habe so ein bisschen Ahnung gehabt, wohin wollte, gesagt, aber ich kann Ihnen sagen, so wie die Medien das darstellen, war es nicht gewesen. Die Demonstration, die war friedvoll, die war gewaltfrei und die war ganz anders, als sie dargestellt wird. Und es war eine wunderbare Erfahrung. Ne? Da sagte er, ja, wenn Sie da waren, auf der Demo, ohne Maske, bei den vielen 10.000 Menschen, dann haben Sie sich ja einer unglaublichen Gefährdung ausgesetzt. Mhm. Und dann sind sie ja ein Superspreader. Ne? Und wenn sie ohne Maske in unser Haus reinkommen, dann gefährden sie unsere Mitarbeiter, dann laufen wir Gefahr, dass wir krank werden und auch, dass wir die Kanzlei unter Umständen in Quarantäne und zumachen müssen eine Zeit lang. Mhm, mh. Und aus diesem Grund gebe ich ihnen erstmal Hausverbot und klären meinen Kollegen, ob wir noch weitere Schritte gehen und wie die weitere Zusammenarbeit aussieht. Mhm. Ich rufe dann abends zurück. Das wäre der Punkt gewesen. Abends rief er mich dann an und sagte, hätte sich jetzt mit seinen beiden Mitkommandantisten Anwälten jetzt entsprechend verständigt. Und sie hätten beschlossen, die wollen die Zusammenarbeit mit mir aufkündigen und das Systemhaus liquidieren. Mhm. Da habe ich gesagt, stopp mal hier, also es gibt noch andere Möglichkeiten. Ich könnte in Quarantäne gehen, ich könnte einen PCR-Test danach anbieten. Und dann meinte er, nee, aufgrund ihrer Haltung, wissen Sie, wie Sie denken. Sie haben mich ja zum Glück immer mit Ihren Verschwörungstheorien nicht belästigt. Aber ich weiß, dass Sie sonst mit Ihrer Meinung im Haus durchaus herumgehen. Und aufgrund Ihrer Haltung kann ich davon ausgehen, dass Sie weiterhin Gefährder sind und keine Regeln einhalten und potenziell uns hier alle, ich sag mal sinngemäß, hier verseuchen können. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, das kann doch nicht sein. Wir leben hier im Jahr 2020 und für mich hört das an wie dunkelste Zeiten während der Nazi-Zeit. Und wo leben wir denn hier? Es kann doch nicht sein, dass jetzt kommt meiner Einstellung, meines Kampfes oder meiner, ja, wofür ich halt eintrete, dass ich da dermaßen sanktioniert werde, dass ich hier nicht mehr arbeiten kann und dass sie die Firma auflösen. Ich verliere alles. Ne? Bei der ersten Person ist ja leid. Aber man kann sich ändern. Und damit war das Gespräch beendet. Mhm.
Was mich da interessieren würde, es ist ja so, dass Sie einen Maskenattest bekommen haben und das hat ja definitiv eine medizinische Indikation. Also es ist ja nicht so, dass ein Arzt jetzt ohne Begründung einen Attest ausstellen kann, darf. Also es ist ja bei Ihnen auch der Fall. Es ist natürlich höchst bedenklich, dass derzeit in dieser Art und Weise agiert wird. Man erlebt ja an vielen Punkten in der Gesellschaft, dass sozusagen ein fundierter Diskurs gar nicht mehr stattfinden kann. Es ist tatsächlich höchst bedenklich, ja, diese Aussage von Ihnen zu hören. Und was mich jetzt natürlich interessieren würde, ist, wie werden Sie jetzt weiter vorgehen, da natürlich die rechtliche Lage durchaus geklärt werden muss, beziehungsweise meine ich zu wissen, dass derlei Handeln gar nicht rechtens ist derzeit. Also was sind Ihre nächsten Schritte, wenn ich fragen darf?
Also es ist natürlich ein schwieriges Thema. Es ist schwierig deswegen, weil wenn ein Kunde sagt, er stellt die Zusammenarbeit ein, muss ich hinnehmen, kann ich nichts gegen machen. Auch wenn er sagt, weil sie keine Maske tragen, weiß nicht, ob es eine Handhabe gibt. Das andere schwierige Thema ist natürlich, es gibt da drei Kommanditisten und die haben die Mehrheit. Wenn die sagen, wir machen die Firma dicht, dann machen sie dicht. Ich weiß nicht, ob da mit GmbH-Recht eine Begründung vorliegen muss, soweit habe ich mich nicht erkundigt. Mhm. Ich habe mich jetzt mit denen gestern erstmal so weit verständigt, dass wir gesagt haben, okay, wir sehen ein, das Vertrauensverhältnis von beiden Seiten ist gestört. Wir wollen eigentlich nicht mehr zusammenarbeiten. Mhm. Von daher suchen wir gerade einen Weg, wie wir auseinandergehen. Wir haben gestern so eine Linie gezogen und gesagt, okay, das kann man so und so vorstellen. So, dass ich da zumindest mit einem Nullsummenspiel rausgehe. Ja, also die Firma, wir hatten im Sommer eine Krise, sage ich mal, und wir sind gerade dabei, wieder nach vorne zu gehen. Wir haben volle Auftragsbücher, tolle Projekte und hätten jetzt wirklich gut Umsatz gemacht in den nächsten Monaten. Und da kommt sowas dazwischen. Und von daher, ich kann mich an Rainer Füllmich melden natürlich, als Corona-Opfer, werde ich auch machen, ja, um entsprechend in seinen Pool reinzukommen, um da entsprechend, wenn er da entsprechend alle reinbringt, zu sagen, dass der Pool ist so groß und es kann nicht sein, dass so viele Menschen, dass da so viel Kapital, so viel Schädigung vorliegt. Ja. Persönlich werde ich nichts machen, weil ich die Kanzlei sehr schätze, die haben mir geholfen in schwierigen Zeiten. Es hat eine Zeit gegeben, da war ich wirklich auch in einer schwierigen Situation, ich hatte eine Privatinsolvenz 2010, 11. Eine Firma, da ist mir ein Kunde abgesprungen und ein Großkunde abgesprungen und ich konnte es nicht mehr halten. Und die haben damals zu mir gesagt, wir unterstützen Sie, wir stellen Sie ein, eine halbe Stelle. Das haben sie gemacht, von daher ist doch eine Dankbarkeit und eine Wertschätzung, kann ich durchaus sagen. Ne? Von daher will ich da ungern auch Maßnahmen einleiten, die schädigen können. Ja. Ich sage mir einfach, okay, die Zeit ist abgelaufen, soll so sein, dass es unschön, wie es gelaufen ist. Ja? Und ich sehe mich momentan eher so von wegen meiner Aufgabe, dass ich aufstehe und sage, sowas darf nicht passieren. Ne? Ich bekomme viele Posts von Menschen, die sagen, ich hab einen Mann, ich habe einen Freund, ich habe Bekannte, die gehen es ähnlich. Die tragen keine Maske mit der Test oder weil sie den ganzen Tag Masken tragen, nicht aushalten, aber die trauen sich nicht, was zu sagen. Ne? Mhm. Und wir schreiben Menschen, wir bewundern die Rückgrat, wir bewundern, dass sie aufstehen. Und bitte machen Sie weiter. Sie haben unseren vollsten Respekt. Wir beten für Sie. Ich habe viele, viele Zuschriften von Menschen, die sagen, wir beten für Sie. Mhm. Und ich bin ganz von diesen Zuschriften bewältigt, kann ich sagen. Ich bekomme Hilfestellung. Ja. Ich bekam vor 2 Tagen einen Anruf aus Paraguay. Ich sollte auswandern. Die würden Leute mich suchen mit IT-Kenntnissen und so weiter. Ich habe gehört, mein Videopost wurde in Griechenland übersetzt. Es geht da auch viral. Mhm. Und ich bekam heute eine Mail von einem Security-Unternehmen in Bremen. Die haben mir angeboten, mich nach Bremen, wenn ich meine Firma reingehe, mir Security zum Personenschutz zur Seite zu stellen. Mir hat ein Arzt jetzt angeboten, dass er mir monatlich Geld zahlt, um mich zu unterstützen. Und viele, viele Angebote. Und ich bin ganz überwältigt. Ja? Und ich habe noch keine Zeit gehabt, mich zugeben, darüber nachzudenken, persönlich, wie es weitergehen soll. Also weder finanziell noch beruflich. Mhm. Ich habe erst mal gesehen, ich gebe was in die Welt. Ich hatte ja Montag diesen ersten Post gesetzt,
ja.
Schriftlich. Und bekam dann Fragen, bist du überhaupt menschlich? Bist du ein Fake? Ja? Da habe ich geschrieben, ja, ich bin aus Menschenblut, ich bin aus Fleisch und Blut. Wenn du mich piekst, dann schreie ich. Und habe dann bald gemerkt, ich muss da ein Video reinsetzen. Die Leute müssen sehen, dass es mich gibt. Mhm. Und habe dann auch mit meiner Frau gesprochen und gesagt, okay, wenn ich sowas mache, dann hat es eigentlich nur eine Wirkung, wenn ich sage, wer ich bin. Ja? Wenn ich mein Gesicht zeige, meinen Namen nenne und meine Frau sagt, ja, mach das. Ja? Das kannst du nicht so stehen lassen und mach das, geh raus. Ich gebe dir meine vollste Unterstützung. Ich habe daraufhin das Video aufgesprochen, das daraufhin dann viral ging. Und ich merke halt, ich habe da eine gewisse Betroffenheit. Ich habe in der Nacht schlecht geschlafen. Ich wache morgens auf mit Existenzängsten, Panikattacken. Ich bin auch nur ein Mensch, habe Muster von früher. Alte Sachen kommen hoch. Mhm. Am Tag geht es mir wunderbar. Da lese ich vielen Zuschriften, den vielen Mut. Und ich merke halt auch von wegen, auch wenn Sie mich jetzt hier interviewen, ich darf von mir erzählen, ich darf von meinen Visionen, von meinen Gedanken, aber auch, was ich sehe von wegen, was ich jetzt mit meiner Publizität, ich bin jetzt in den Medien, überall unterwegs, ja, dass ich Menschen erreiche, dass ich was sagen darf und ich habe was zu sagen und möchte auch gern sagen, von wegen, dass die Menschen sich in der heutigen Zeit menschlich verhalten sollen. Das ist meine Botschaft, ja, und damit möchte ich rausgehen, ja.
Und wenn ich noch fragen dürfte, wie haben Sie jetzt genauer zum Beispiel die Leipziger Demonstration erlebt aus Ihrer Sicht? Also können Sie diesem offiziellen Narrativ in irgendeiner Form zustimmen, dass eben es auch negative Momente gab in dieser Demonstration aus Ihrer Sicht? Oder können Sie uneingeschränkt sagen, es war alles in Ordnung und sie waren nicht an Stellen irgendwie negativ ja, beeinflusst oder haben sie sich wirklich sozusagen in der großen Masse repräsentiert gefühlt, der Menschen, die dort anwesend waren?
Ich kann wirklich sagen, die Demonstration nach später der Aufzug war friedvoll, gewaltfrei, zu 100%. Und ich war sehr berührt von der Stimmung dort auch, von der Friedfertigkeit dort, von den Menschen. Es waren Familien mit Kindern dort, es waren Rollstuhlfahrer da gewesen, es war ein Familienfest, kann ich sagen. Gut, nebenan skandierten die Antifa ziemlich lautstark und da gab es die Polizisten, die wie Gladiatoren daneben aufgereiht waren, die angsteinflößend waren. Aber die Menschen, die da teilnahmen, waren sehr friedvoll. Ich hörte irgendwann von wegen, dass da irgendwelche Böller geflogen wären, ja, und Aktivitäten. Da hatte ich gleich Erinnerung an Berlin. Ich war am 29.08. in Berlin, habe dort Robert F. Kennedy live gehört, war sehr berührt, sehr bewegt und habe dort erlebt, dass aus dem Tierpark heraus Böller flogen, Polenböller in die Menge, ja, von der Antifa, ja, und dass Polizisten hinterhergemacht sind. Und ich habe sofort gedacht in Leipzig, das war die Antifa, die das gemacht hat oder irgendwelche Elemente, die stören wollen. Und wir sind dann. Es gab einen Moment auf der Demonstration, was ich so noch nicht erlebt habe. Nämlich als die Kundgebung fing um 13 Uhr an und um 15:40 Uhr wurde mitgeteilt von Michael Beiweg auf der Bühne, dass die Kundgebung aufgelöst worden sei.
Es war Markus Heinz, wenn ich
Ja,
korrigiere.
stimmt, genau, ja, genau, da hast du recht, genau, Markus Heinz. Und dass er jetzt von der Bühne gehe, alle anderen auch, und die Kundgebung ist aufgelöst. Und daraufhin die Polizei mit Lautsprechern verlassen sie den Platz. Und da erlebte ich etwas sehr Bewegendes, nämlich erstmal an mir selbst, von wegen, dass ich geblieben bin. Und obwohl ich ein Telegramm lesen konnte, Querdenker Leipzig, aufpassen, die Wasserwerfer kommen, da war mir klar gewesen, okay, ich werde wahrscheinlich nass werden, vielleicht werde ich auch verhaftet, weil ich illegalerweise bleibe. Vielleicht werde ich auch geschubst, keine Ahnung, aber ich bin friedvoll, ich bleibe. Und das war ein Prozess der Selbstbestimmung, sage ich mal. Also da kam ich in eine Eigenverantwortung rein, also keine Demonstration mit Regeln, ja, wo wir geschützt sind aufgrund unseres Grundgesetzes, dass ich das Recht habe, sondern eine Situation, wo ich selbst entschieden habe, ich bleibe und ich bin für alles, was kommt, selbst verantwortlich und ich bin bereit, diese Verantwortung zu tragen. Und ich merkte um mich herum, den anderen Menschen ging es genauso. Und da ging, das habe ich als Machterschütterung erfunden. Ich habe mich so mächtig gefühlt. Und als wir dann loszogen mit dem ganzen Zug, das war so machtvoll, so kraftvoll. Da wurde gesungen, oh, wie ist das schön. Die Menschen haben gespürt, was passiert. Nicht nur rumstehen, den Sprecher von der Bühne zu hören, sondern neue Qualität, wo wir zeigen, das lassen wir uns nicht gefallen. Wir haben Rechte. Wir kämpfen für Freiheit. Ja? Und das gab da, es gab von unserer Seite keine Zwischenfälle, nur Reitschuster.de hat ja mit seinem Video veröffentlicht, wie es dann quasi an der ersten Sperre mit der Polizei vor sich ging, wo halt die Einsatzwagen in Wiener Wagenburg aufgebaut waren und da standen die Polizisten, die 33er Einheit aus Berlin, die bekannt ist entsprechend. Ja. Und dann habe ich die Videos gesehen, wo man Menschen sieht vorne, schwarz, mit schwarzer Maske. Das waren keine von uns, ja. Die gehörten nicht zu unserem Spektrum. Das waren die von der Gegenbewegung, sage ich mal, die da, oder aus welchen Kräften auch immer, die da quasi jetzt da vorne standen, behaupteten, sie gehören zu uns und da zeigen wollten, von wegen, dass wir aggressiv sind. Und ich habe vorgestern online ein Bild aus der Taz gesehen von der Demonstration, genau von dieser Situation, wie da vor den Polizisten diese schwarzen Typen stehen, ja? Aggressiv. Das waren nicht wir. Ja? Und diese Bilder gehen in die Welt. Und Reitschuster zeigt ja auch ganz klar ein Kamerateam vom ZDF, ja, mit einer Frau, die da Anweisungen gibt von den Leuten, die da sind, den Provokateuren. Das war gestellt. Ja? Ebenso wie in Berlin die Reichstagsstimmung, wie wir inzwischen wissen, gestellt war. Also Es gibt eine Riesendemo in Berlin, Kennedy redet, was kommen die Medien? Nicht, dass Kennedy da war, eine historische Rede hinlegte, sondern dass der Reichstag gestürmt wurde und dass Attila Hildmann verhaftet wurde.
Ja, genau. Man muss dazu sagen, dass das eine komplett andere Demonstration war. Zum einen, da auch tatsächlich ein bekannter NPD-Funktionär diese veranstaltet hat, die aber schon zwei Tage vorher aufgebaut war und da einfach komplett anderes Publikum anwesend war, was wirklich nichts mit der eigentlichen Querdenken-Demonstration zu tun hatte. Es gibt ja auch Bundesdrucksachen. Es gab eine Anfrage der Linken, eine kleine, die dann auch das bestätigt. Zu Leipzig kann ich nur sagen, ich war auch vor Ort, habe das journalistisch begleitet, habe auch tatsächlich am Anfang des Zuges gestanden, als da diese Eskalation stattgefunden hat. Es ist tatsächlich zu sagen, dass diese Personen, die da involviert waren, vorher nicht präsent waren auf der Kundgebung. Also es wirft einige Fragen auf. Kollegen haben das auch wirklich sehr kritisch jetzt nachbearbeitet. Und ich kann tatsächlich nur dazu anhalten, auch die vorhandenen Livestreams anzugucken. Und ja, ich kann Ihren Eindruck in großen Teilen teilen, dass das wirklich eine sehr friedvolle, sehr plurale Gruppe an Menschen war, Versammlung an Menschen, die tatsächlich einfach immer wieder ganz klar die Grundrechte eingefordert haben. Was ich noch anmerken möchte, ich kann bestätigen, dass die Polizei, abgesehen von dieser 33. Staffel aus Berlin, wirklich sehr, sehr kooperativ war, sehr freundlich tatsächlich und wirklich teilweise sehr positiv reagiert hat auf die Demonstrierenden und auch tatsächlich dafür gesorgt hat, dass eben die Eskalation zwischen der Antifa und den Querdenken-Demonstranten nicht stattfinden konnte. Also das möchte ich an dieser Stelle auch einmal hervorheben. Jetzt wollte ich Sie noch fragen.
Ich würde gerne was ergänzen zu Berlin, und zwar dieser Reichstag-Treppenstürmung. Ja. Und zwar, wir waren ja mit einer Gruppe aus Bremen dort gewesen und mir haben einige erzählt von der Gruppe. Sie wurden halt am Brandenburger Platz von Leuten angesprochen. Geht zum Reichstag, ja, da findet was statt, da könnt ihr was machen. Und das fanden dann doch ziemlich subtil. Ja. Und ein, zwei sind hingelaufen zur Treppe. Die meisten blieben dabei und sagten, da stimmt was nicht. Also das waren nicht nur Rechte da gewesen oder was, das waren doch normale Menschen. Das war eine Freude zu sehen. Die Leute haben sich gefreut, dass sie da auf der Treppe stehen, wo oben drauf steht, wir sind das Volk. Ja? Dass jedenfalls Menschen angesprochen wurden, kommt dahin, da findet was statt. Mhm. Und also von daher war ein sehr gemischtes Publikum. Ja? Und das Spannende war dann aber gewesen, von der Berichterstattung, als ich nach Hause kam von Berlin damals, habe ich mir die Tagesthemen angeschaut und da wurde gesagt im Bericht, wurde das gefilmt und dann hieß es auf einmal, diesen Film hätte die Antifa aufgenommen. Ne? Und dann meinte meine Frau, wie kann das denn sein? Wie kann denn die Antifa auf dieser Treppe da stehen, das aufnehmen? Ne? Passt doch gar nicht zusammen. Ne? Mhm. Und zwei Tage später habe ich mir nochmal angeschaut in der Mediathek und da hieß es auf einmal, diese Aufnahmen stammten von einem Mitglied der AfD und dann war ein Beitrag von der AfD-Vorsitzenden reingeschnitten und der vorher nicht da war. Und da habe ich doch gestaunt, da habe ich gemerkt, dass unser Staatsfernsehen Berichte im Nachhinein verändert. Ja, mir ist klar geworden, es gibt da wohl eine Art von Wahrheitsredaktion, die halt Berichte entsprechend anpassen und die wissen genau, in 2, 3, 4, 5 Jahren, wenn die wieder geschaut werden, weiß kein Mensch mehr, wie es war. Und das, was da dokumentiert wird, ist die Wahrheit. Das fand ich, da war ich sehr geplattet.
Ja. Ja, es sind in der Tat sehr, sehr schwierige Zeiten, zumal wirklich ein nicht proportional kritisches Meinungsbild geschaffen wird durch eben die Haupt- und Leitmedien. Das muss man wirklich so sagen. Es ist in der Tat wahrzunehmen, dass da nicht objektiv berichtet wird von sämtlichen Themen, die jetzt eben diese Corona-kritischen Bereiche anbelangen. Was wäre denn, wenn ich fragen darf, Ihr Wunsch, auch für die Medienschaffenden, die ein sehr breites Publikum erreichen. Was wäre da Ihr Wunsch? Was sollte passieren in der Berichterstattung und politisch?
Also in der Berichterstattung, im Fernsehen generell, sollte erstmal passieren, dass ausgewogen berichtet wird. Das heißt, wenn Talkshows stattfinden, ja, Oder wenn da Kommentatoren kommen, dann sollte man doch schauen, dass sie aus allen Richtungen kommen. Ich erlebe es immer wieder. Manchmal schaue ich mir an, was im Fernsehen läuft, einfach so sehen, was wird da gezeigt. Und dann schaue ich mir auch Talkshows an. Ich habe ein System, wo ich das Fernsehen stoppen kann. Ich kann zurückspulen, vorspulen. Und ich bringe meinen Jungs Medienkompetenz bei. Und dann schauen wir uns manchmal so eine Talkshow an und sag mal schauen. Da sitzen jetzt 6 Leute, die unterhalten sich über ein Thema. Lass mal schauen, wo die kommen. Da schaue ich halt, der eine kommt von der Klangbrücke und die anderen ebenfalls oder so irgendwelchen Nebenorganisationen und merke halt, die haben alle die gleiche Meinung. Ne? Und das muss sich ändern. Das heißt, das Fernsehen muss wirklich auch die Meinungsvielfalt des Volkes wiedergeben. Ja? Und zwar die demokratische, freiheitliche Meinungsvielfalt. Und das geschieht nicht. Ja? Und da hat das Fernsehen ja auch eigentlich einen Auftrag. Das machen sie müssen. Wir zahlen alle GEZ, wir finanzieren das alle mit. Aber die kommen ihren Auftrag nicht nach, sondern senden da etwas, was ich immer wieder wahrnehme, was einfach sachlich falsch ist, nicht stimmt, um eine bestimmte Richtung vorzuprägen. Ja? Mhm. Und ich würde mir einfach wünschen, eine Berichterstattung, die wahrhaftig ist, die alle Richtungen zeigt, mit Respekt. Und das Dilemma, das wir heute nicht mal diskutieren können, ja? Wenn Sie jemanden treffen, der an Corona glaubt, klar, ist ein Recht, ist ein Glaube, ja? ist auch eine Glaubenssache. Ja? Aber mit solchen Menschen können Sie nicht mal reden. Es findet keine Diskussion statt, kein Diskurs. Mhm. Und das machen uns die Leute mit ihnen vor. Da wird immer diskutiert. Da sitzen Gleichgesinnte zusammen, wir haben Kaffeekränzchen und unterhalten sich über die kleinen Strickmuster, aber nicht über differenzielle Themen, ja, mit verschiedenen Ansichten. Ja. Mhm. Und solange das so ist, wird sich bei den Menschen, die das konsumieren, auch in ihrem Denkenverhalten wenig ändern. Ja.
Ja. Was ich in diesem Kontext positiv erwähnen möchte, es kam vor einigen Tagen eine sehr, sehr gute Arte-Dokumentation. Ich weiß nicht, ob Sie die gesehen haben. Sicherheit gegen Freiheit. Sicherheit versus Freiheit, wo sehr differenziert die Situation in Frankreich, Deutschland und Schweden aufgezeigt wurde und wirklich durchaus verschiedene Stimmen zu Wort kamen. Das hat mich positivst überrascht. Ich werde das auch in den Shownotes verlinken, diese Dokumentation, die ich nur sehr empfehlen kann, die tatsächlich seit langen Monaten das erste Mal sehr, sehr differenziert die Situation beleuchtet und eben auch Corona-Kritiker eben nicht als Covidioten darstellt, sondern als durchaus kompetente Personen, die einfach eine Rückkehr zu den Fakten fordern.
Es gibt da immer wieder Lichtblicke auch. Immer wieder Sachen, wo man staunt, dass das im Staatsfernsehen gezeigt wird. Ja? Und da weicht sich was auf und wahrscheinlich gibt es dort auch eine Opposition, die was zeigen wollen, aber nicht dürfen. Ja? Ja. Und die da in ihren Mustern oder ihren Hierarchien gefangen sind, entsprechend. Ja? Man darf nicht vergessen, ich unterstütze seit vielen, vielen Jahren direkte Demokratie, weil ich eigentlich an das Prinzip glaube. Ja? Mhm. Aber das kann nur funktionieren, wenn auch die Medien funktionieren. Ja? Eine direkte Demokratie kann nicht laufen, wenn die Menschen von den Medien manipuliert werden. Und wenn dort die Pluralität der Meinung nicht stattfindet, dann kann keine Demokratie, da kann keine Abstimmung ausgewogen passieren. Ja? Und deswegen haben eigentlich die Medien eine ganz, ganz große Aufgabe. Die vierte Gewalt, wie sie immer heißt, ja? Die vierte Gewalt ist nicht mehr unabhängig. Die vierte Gewalt ist nicht mehr losgelöst und kontrolliert, die erste, zweite, dritte Gewalt, sondern die vierte Gewalt ist jetzt zu den anderen drei Gewalten hinzugenommen worden. Ja? Es gibt jetzt 4 feste Gewalten. Ja? Und es gibt die alternativen Medien. Die alternativen Medien sind die 5. Gewalt, kann man sagen. Ja? Und deswegen ist es sehr, sehr gut, dass es die gibt. Und ich freue mich auch, dass es Menschen gibt im Journalismus, die nicht mehr so arbeiten können, wie sie wollen, die sanktioniert werden, die deren Berichte gekauft werden, die jetzt in den alternativen Medien da entsprechend zu Hause finden und eine finanzielle Existenz. Finde ich wunderbar und ich freue mich, dass das wirklich möglich ist.
Ja. Wenn ich da eine Frage anschließen dürfte, wie schätzen Sie die gesellschaftliche Situation ein? Sie haben jetzt beschrieben, es gibt quasi eine gleichförmige Berichterstattung in den Leitmedien. Wir haben die Situation, dass derzeit nur noch per Verordnung regiert wird, also dass eigentlich eine parlamentarische Teilhabe nicht mehr stattfindet. Wir erleben auch, dass Gerichte mittlerweile nicht mehr ganz unabhängig entscheiden, also zu großen Teilen in höheren Instanzen schon noch, aber auf niedrigeren Ebenen das eben nicht mehr stattfindet. Würden Sie sagen, dass wir noch demokratische Verhältnisse haben, auch ob Ihrer Erlebnisse, oder sagen Sie schon, wir sind schon stramm auf dem Weg Richtung totalitäre Züge in der Gesellschaft?
Ich bekam einen Anruf von einem Mann, der mich da sehr kritisiert hat, von wegen, wie kann ich nur ohne Maske herumlaufen und es gibt da Regeln und so weiter. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, es geht momentan um unsere Freiheit. Ja? Unsere Freiheit steht in Gefahr und das hat er nicht so gesehen. Er hat gesagt, wir leben noch im freiesten Land hier. Wo wollen Sie hinziehen? Also es ist nirgends freier als in Deutschland. Ja? Dieser Satz, den kann ich so nicht mehr stehen lassen. Wir leben, nachdem was ich erfahre, mitbekomme, alltäglich. Ich bin ohne Maske unterwegs, ich habe einen Test dabei. Ich zeige es allerdings eigentlich nie, weil ich brauche es nicht zu zeigen. Ja? Und ich erfahre immer mehr, dass mein Leben beschränkt wird. Ja? Dass selbst, inzwischen gibt es Geschäfte, wo mir der Test nicht reinkommt, nicht reingelassen wird. Das darf nicht sein. Ja? Und unsere Freiheit wird beschnitten, unsere Meinung wird beschnitten. Wer sich kritisch äußert, ist ein Covidiot, der ist ein Rechter oder was auch immer. Und die Leute haben Angst, sich zu äußern. Ja? Und wer sich äußert, tut sich entsprechend eine Position zuordnen und wird dann gleich entsprechend auch eine Richtung zugeordnet. Und dann reagieren die Menschen, die das mitbekommen, mit diesem Framing. Das heißt, es gibt bestimmte Begriffe, die immer wieder von den Medien wiederholt werden. Daniele Ganser erklärt das wunderbar in seinem Erklärvideo zu Framing. Und dann wird man kommt man dieses Framing rein und schon ist man Rechter, schon ist man ein Covidiot. Und das macht jeden Diskurs, jede Diskussion absolut mundtot. Ja? Und das ist für mich also nicht mehr frei. Ja? Also Freiheit bedeutet für mich, dass wir uns frei äußern können, dass wir ihnen sagen können, du hast eine Meinung, die tue ich akzeptieren, lasse ich stehen, aber wir können miteinander reden, wir können es austauschen. Ne? Das findet nicht statt. Es findet, also man kann mit Gleichgesinnten reden, man freut sich immer wieder, wenn man Leute trifft, die so drauf sind, wie wir denken und mit denen man sich austauschen kann, dann sieht man gleich, wir sind nicht alleine. Und deswegen hat der Telegram so einen Zulauf. Telegram ist so erfolgreich, weil sich da Menschen finden, die sonst im Alltag alleine sind. Jeder ist in seinem Kampf, in seinem Geschäft mit den Masken oder mit den Abständen oder was auch immer, welche Regeln alleine. Hast du einen täglichen einsamen Kampf und ist am Frustrieren und am Aufgeben und sagt, ich gehe nicht mehr einkaufen, ich bleibe zu Hause, gardiere mich. Und die Freiheit ist schon längst beschränkt. Die Freiheit ist schon längst genommen. Wir dürfen nicht mehr reisen, wie wir wollen. Wir dürfen nicht mehr besuchen, wenn wir wollen. Und es geht immer weiter und weiter. Und mir hat eine Freundin das erzählt, ihre Mutter war jetzt im Seniorenheim gewesen und zu Lockdown-Zeiten schon, ersten Lockdown. Und die durften am Tag eine halbe Stunde auf der Dachterrasse spazieren gehen. Und die Mutter war total depressiv, deprimiert, ja, und ihr ging es sehr schlecht. Und als es damit aufgemacht wurde, gab es Auflagen, ja, die Mutter dürfe raus, aber sie dürfe keine Angehörigen treffen, wegen der Ansteckungsgefahr. Ne? Und dann ist sie aus dem Altersheim herausgelaufen und um die Ecke herum wartete ihre Tochter im Auto. Die haben einen wunderschönen Tag gebracht, die haben sich umarmt, die haben sich geherzt. Und dann hat sie wieder zurückgebracht worden, an der Ecke ausgesetzt, zurückgelaufen. Und daran sieht man, wie perfide dieses System ist, ja, wie entmenschlich, ja. Und das kann doch nur passieren, wenn es Menschen gibt, die das zulassen. Ja? Wenn es Menschen gibt, diese Regeln, die gesetzt werden, diese Verordnungen, die haben ja einen Spielraum. Ja? Mhm. Und dieser Spielraum muss nicht voll ausgenutzt werden. Da gibt es Entscheidungsfreiheit. Und es gibt Menschen, die nutzen den Spielraum voll aus. Ja? Wie ich es erfahren habe in der Kanzlei, die sagen, sie dürfen nicht mehr herkommen, weil sie tragen keine Maske. Da gibt es keinen Spielraum. Das ist Gesetz, das muss so sein. Das ist nicht so. Der Spielraum ist nicht so vorgegeben. Und dazu kommt natürlich auch, neben dieser Überfüllung, das finden Leute auch ihre Rolle. Die finden jetzt ihre Traumrollen. Verkäufer, der sagen kann, sie dürfen nicht rein, sie haben keine Maske. Ja? Und ich meine, viele sind verängstigt. Dem wird gesagt, wenn sie jemand reinlassen, müssen sie Strafe zahlen. Ja? Und ich sage immer gleich, sie haben mich informiert, ihnen passiert nichts. Ich habe das Problem. Ja? Sie haben kein Problem mehr damit. Ja? Ich nehme die Angst weg erstmal gleich. Ja? Und da passiert momentan so viel. Und es gibt da gerade so viele Gedanken, was ich sagen möchte. Ich habe die ganze Zeit so ein Gefühl, was ich gerne ausdrücken möchte. Es geht auch darum, von wegen, warum lassen sich das die Menschen gefallen? Warum kommen sie in diese Rollen rein, wo sie als Verkäufer, als Türsteher, als Security auf einmal in der Rolle sind, wie wir sie aus der Geschichte als Wärter von schlimmen Institutionen kennen, ja, aus Büchern, Filmen und so weiter. Wie kann es geschehen, dass die Menschen so entmenschlicht werden? Ja? Und ganz einfach, die Leute tragen eine Maske. Die Leute sehen keine Gesichter mehr. Die Leute sehen nicht mehr, dass gegenüber ein Mensch steht. Die sehen die Mimik nicht mehr. Und das führt dazu, dass auch Menschlichkeit abhanden kommt. Ja? Und das ist ein ganz großes Problem. Und für mich ist das alles ein ganz perfides System, was hier nach und nach umgesetzt wird, dass sich irgendwelche Thinktanks ausgedacht haben, um uns in die Knie zu zwingen, warum auch immer. Und das Resultat wird sein, oder der Versuch wird sein, dass unsere Freiheit genommen werden soll. Und ich kann nur sagen, wehrt euch, lasst euch das nicht gefallen. Geht in die Geschäfte rein, sagt, ihr habt nach Test, zeigt das nach Test nicht, ihr braucht es nicht. Und wenn ihr irgendwo nicht reinkommt und es geht nicht, dann verzichtet darauf. Ich hatte vor kurzem ein Erlebnis, ich war an der Raststelle, wollte einen Cappuccino trinken und durfte nicht rein. Die wollten meine Tests sehen, ich habe es in der Tasche gehabt, die gesagt, nein, zeige ich nicht, da habe ich kein Recht dazu. Und ich habe auf den Cappuccino verzichtet. Verzichtet darauf, aber kämpft für eure Freiheit. Ganz wichtig, seid, bleibt Mensch.
Und ja, jetzt sind wir leider schon am Ende des Gesprächs angekommen, zeitlich. Ich hätte noch eine letzte Frage an Sie. Was wäre Ihr größter Wunsch für die nahe Zukunft?
Mein größter Wunsch ist ein Komplex aus Wünschen, kann ich sagen. Sofortige Einstellung aller Corona-Maßnahmen. Runder Tisch von allen Wissenschaftlern, Ärzten, Koryphäen, die sich mit dem Thema Corona auseinandergesetzt haben. Professor Dr. Sufarit Bhakti, viele andere. Gern mit Dr. Trosten, gern mit Herrn Wieler, andere. Ein runder Tisch, wo endlich ein Diskurs stattfindet, wissenschaftlicher. Ein Symposium, wo es rauskommt, um zu Ergebnissen zu kommen. Das ist ein Teil dieses ganzen Komplexes. Und natürlich auch von wegen, dass diejenigen, die zu verantworten haben, Herr Spahn, Frau Merkel, ja, Herr Söder, dass die zur Rechenschaft gezogen werden mit dem, was sie hier zu verantworten haben. Ja. Was hier in Deutschland passiert, dass hier Firmen ihre Grundlagen finden, dass die Firmeninhaber ihre Existenz verlieren, ihre Firma verlieren, dass Menschen ihre Existenz verlieren, dass es Verzweiflung gibt. Ich bekomme Zuschriften von Menschen, die verzweifelt sind. Ja. Und ich versuche, die mal wieder aufzubauen. Es geht weiter, wir sind auf dem Weg, bleibt dabei, macht dir keine Sorgen. Aber wenn man hört, ich hatte vor kurzem mal ein Interview mit einem Politiker aus Österreich gehört, der hat erzählt, in Österreich gab es 800 Corona-Tote und mehr als 1000 Selbstmörder. Ja. Und diese Zahlen bleiben im Dunkeln, die werden nicht genannt. Und wenn Pathologen sagen, sie haben ein neues Phänomen, dass sie zur Obduktion, zur Todesfeststellung Körper geliefert bekommen, die verwässert sind, weil sie wochenlang in Wohnungen von Preps, von Leuten, die sich präpariert haben, sich nicht raustauten aus Angst vor Corona, nicht gefunden wurden, da finden furchtbare Sachen statt. Und das bedarf Konsequenzen. Das heißt, die es zu verantworten haben, die Entscheidungen treffen und, wie ich finde, von den Informationen, die vorliegen, nicht aus wissenschaftlichen Gründen, sondern aus anderen Interessen. Das muss geklärt werden. Und wenn die Fakten klar sind, muss, wenn es so sein soll, die Menschen bestraft werden, die das zu verantworten haben. Das ist mein Wunsch. Und natürlich auch, dass es dann eine Zukunft gibt, eine Zukunft, wo wir nicht mehr polarisieren, wo wir Medien haben, die offen berichten, wo wir wieder miteinander reden können, diskutieren können, wo jeder seinen Glauben hat, aber andere Glauben auch zulässt. Und wo, wie wir in der Zeit leben, wo Parteien, aber auch Konzerne, große Konzerne, keinen großen Einfluss mehr haben. Es darf nicht sein, dass einige Superreiche alles bestimmen und dass wir eine Zeit bekommen, wo wir endlich auch für das, was wir erwirtschaften tagtäglich, ja, wo wir arbeiten, unser Sozialprodukt, dass wir das auch genießen dürfen, dass nicht alles in Steuer abfließt, irgendwelche Projekte, irgendwelche dubiosen Sachen, wo wir kaum was mitbekommen, sondern dass wir davon wirklich prosperieren, dass wir das erwirtschaften, dass unsere Armen erwirtschaftet haben. Also es hieß mal, wenn die ganze Industrialisierung kommt, die ganze Computerisierung, Roboterisierung, wird es eine Zeit geben, wo wir kaum noch arbeiten müssen, ja? Wo wir Zeit haben werden, um zu studieren, um entsprechend uns zu coachen, um groß zu werden, unser Potenzial zu erlangen. Und das haben wir uns verdient und das Geld ist da. Und wir brauchen diesen Stress nicht, diese Angst nicht. Und ich wünsche mir eine Zeit in Zukunft, dass wir das haben werden. Und wir werden es haben. Das ist meine Vision.
Lieber Herr Schwitter, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und diese schönen Schlussworte. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und ja, ich bin guter Hoffnung, dass wir alle, ja, in eine bessere Zukunft gehen können. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Vielen Dank.